Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass diese Stunde in deiner Hand liegt, das Licht der Ewigkeit in unsere Herzen hineinleuchten kann, dass du dieser Stunde durch deinen Geist und durch dein Wort Ewigkeitsgepräge gibst, dass wir deinen Herzschlag, deinen Atem, deine Gedanken, deinen Willen aufnehmen dürfen und uns identifizieren, im Glauben ein Ja haben, hineinkommen dürfen in dein Denken, in deine Welt, in deine Gedanken, dass dein Herz deine Liebe in uns zunimmt, dass wir umgestaltet werden. Und wir danken dir für deine Treue, deine Mühe, die du dir mit uns machst. Danke, dass du uns nicht lässt, obwohl wir oft so schwierig sind, so viele Umwege machen, so viel, die auch widerstehen, aus der Bahn laufen. Danke, dass du uns immer wieder vergibst, dass du uns zurückführst auf den lebendigen Jesusweg und dass wir laufen dürfen durch deine Gnade, dir entgegen, bis du kommst und deine Gemeinde zu dir nimmst. Und nun danken wir dir auch für diesen Abend, danken dir für unseren Bruder. Segne unseren Bruder Kurt Schneck und lass dein Wort durch ihn geschehen, zu deines Namens Ehre und Verherrlichung. Amen.
Sonst scheppert da was dazwischen und das wäre nicht gut. Herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite zu dieser Bibelstunde an diesem Abend. Auch diejenigen, die uns via Bildschirm verfolgen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Eine persönliche Sache vielleicht kurz vorweg, ein Gebetsanliegen. Wir haben zurzeit zwei Mitarbeiter von uns vom Sudan-Projekt im Sudan. Die sind vor Ausbruch der Unruhen da schon hingefahren, Projektbesuch, um da die Bubenheim in Khartoum und so weiter zu coachen und zu begleiten, was er zu Projektbesuchen so gehört, und sind dann mitten in diese Geschichten hineingeraten. Und wir verfolgen es natürlich und wir kriegen die Nachrichten und die Mails. Und wenn jemand da auch gerne im Gebet dahinter stehen möchte für Frede und für Hayo, und sie wissen noch nicht, wie sie rauskommen sollen, auf welcher Route sie eventuell aus dem Kriegsgebiet da wieder entkommen können. Es ist also eine ziemlich prekäre Geschichte und wir sind sehr dankbar, wenn ihr da dafür betet. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Druck und Dreck nimmt leider zu. Allerdings das immer wieder aufs Neue zu beklagen, sich darüber zu entrüsten, zu empören, das hilft nicht wirklich weiter. Was wir brauchen, ist ein Aufblick, nicht ein Blick in Abgründe. Denn wenn man zu sehr in die Abgründe hineinschaut, wird man selber auch abgründig. Und wenn man zu viel Zynismus begegnet, wird man auch selber zynisch. Es färbt ab. Was wir brauchen, ist Aufblick. Und so dürfen wir uns von Gott her sagen, dass wir in seinen Augen sind, auch wenn es nicht immer gleich danach ausschaut, aber wir sind in seinen Augen keine Loser, sondern Geliebte, Menschen, die an der schönsten Sache beteiligt sind, die man sich überhaupt vorstellen kann, dass an uns sichtbar wird, wie Gott ist. Darum dieses Thema heute Abend, Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist ein sehr kompakter Text gewesen, der uns vorgelesen wurde, und ich habe versucht, ein paar Schneisen da hineinzuschlagen und einen besonderen Blickwinkel dann auch darauf zu schauen. Das erste, zunächst einmal eine kurze Geschichte der Herrlichkeit. Es gibt einen schönen roten Faden, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Die Gegenwart Gottes in dieser Welt und wie durch diese Gegenwart Gottes immer der Himmel auf die Erde gebracht wird. Wir wissen, es beginnt im Garten Eden, den Ort, den Gott der Menschengemeinschaft der Ersten gegeben hatte. Gott hat den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen, er sollte sein Repräsentant sein, Zelem, ihn vertreten und darstellen in dieser Welt, er sollte ihm ähnlich sein, Demut, sagt das Hebräische, und er war erfüllt mit dem Leben, mit dem Odem Gottes, Neshama, und das muss ein unglaublich schönes Wesen gewesen sein, dieser erste Mensch, Würde, Ehre, Glanz, Herrlichkeit, jemand, der die Wesenszüge Gottes unverfälscht widerspiegelt, ein irdischer Ausdruck himmlischer Schönheit. Wir wissen auch, dass durch Sünde das alles verloren geht. Der Spiegel ist zerstört, das Leben wird weggenommen. Und auch das, wofür der Mensch geschaffen war, eine Darstellung Gottes in dieser Welt, des Himmlischen im Irdischen zu sein, all das bricht weg. Der Mensch muss das Paradies verlassen, der Zugang wird versperrt, von Cherubim mit flammendem Schwert bewacht. Gott selber fremd, fern. In den Vätergeschichten lesen wir dann wiederholt, dass Gott aber erschien. Er tritt ein in diese Welt und begegnet einem Abraham, einem Isaak, einem Jakob. Und es waren reale Erscheinungen, keine inneren Bilder, echte Begegnungen. Und vielleicht war es Jesus. Das war immer die von Gott der Welt zugewandte Seite. Als die Israeliten dann von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden, da führte sie zum Berg Sinai. Dort kommt die Gegenwart Gottes auf den Gipfel des Berges herab mit Blitz und Donner, Feuer und dichtem Rauch, sodass die Erde bebte. Und als Gott dann zu dem Volk sprach, da klang das wieder unerträglich schrille Schall des Widerhorns. Und diese direkte Gegenwart Gottes, die war so überwältigend, dass das Volk Mose anflehte, Gott soll nicht mit uns sprechen, sonst sterben wir. Nur Mose nähert sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Aber interessant, dieser Mann, der wollte nicht wie das Volk weniger von Gottes Gegenwart, sondern mehr. Und mit erstaunlicher Kühnheit hat er Gott gebeten und gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Aber Gott sagt ihm, das geht nicht. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn niemand, der mir ins Gesicht sieht, bleibt am Leben. Und viele leiten daraus ab, sündige Menschen können die Gegenwart Gottes nicht ertragen. Aber dann gibt es im zweiten Buch Mose auch noch eine kleine interessante Textgruppe, wo dem Mose dann doch noch ein besonderes Vorrecht zuteil wird, denn wir lesen da, Gott redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund, und ich bin naiv genug, so etwas wörtlich zu nehmen. Wenn Mose zur Stiftshütte kam, kam die Wolkensäule hernieder, stand in der Tür der Stiftshütte und der Herr redete mit Mose. Alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen, sie standen auf und neigten sich an jeden seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Exodus 33, ab Vers 9 war das. Und dann im Kapitel 34 noch einmal. Wenn er hineinging vor dem Herrn, mit ihm zu reden, da tat er eine Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herausging und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Texte für mich ganz nah am Herzen der Dinge. Eine unglaubliche Nähe, eine wunderschöne Folge. Das Angesicht des Mose glänzte. Er spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, denn Gott hatte etwas von seinem Glanz auf Mose gelegt. was zunächst nur ein Vorrecht für Mose gewesen ist, wird dann in der Stiftshütte dem ganzen Volk gegeben. Das Angesicht Gottes, seine Gegenwart, sollte mit den Israeliten auf ihre Wüstenreise mitgehen. Dafür ordnet Gott den Bau eines tragbaren Heiligtums an, das sich unter ihnen wohne. So ein erster Höhepunkt im Buch Exodus. Nein, nicht nur die Befreiungstaten, nicht nur die Plagen, nicht nur alles, was Gott getan hat, um das Meer zu teilen und das Volk unter dem Blut des Lammes herauszuführen, hindurchzuführen, hinüberzubringen. Das war alles nur Vorbereitung. Das war das Präludium für das Eigentliche, was Gott wirklich am Herzen lag. Ich will unter euch wohnen. 2. Mose 25, Vers 8. Später, als David sich mit dem Gedanken trug, das Zeltheiligtum durch ein dauerhaftes Gebäude, den Tempel zu ersetzen, schickt Gott ihm einen Propheten, und der ihm eröffnet, dass einer seiner Nachkommen ein Haus bauen würde, in welchem Gott und sein Volk endlich für immer zusammen wohnen würden. Davids Sohn Salomo baut dann den ersten Tempel. Übrigens eine kleine Anmerkung in Klammer, wir kommen am Ende darauf vielleicht noch einmal zurück. Salomo, das wissen wir, baute 7 Jahre am Tempel. Und wir wissen auch, dass er 13 Jahre an seinem eigenen Palast gebaut hat. Und manche drehen ihm daraus einen Strick. Es wäre ungeistlich, nicht Luxus, Pracht, Prunk, ihr wisst schon. Könnte es vielleicht auch ein kleiner Hinweis darauf sein, dass es länger dauert, bis das Haus des Lebens fertig ist? Das Geistliche haben wir womöglich schneller drauf, aber bis sich's auswirkt im Leben, das dauert länger. Sehen wir noch. Es ist dann das ungeordnete Leben des Volkes, das zu einem furchtbaren Tiefpunkt führt. Der Prophet Hesekiel beschreibt, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt und sie kehrt nicht mehr zurück, wird nie wieder in diesem Haus wohnen. Und so ist der zweite, nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil erbaute Tempel nur noch ein Schatten des ersten ursprünglichen Tempels. Keine Bundeslade drin, damit auch keine Herrlichkeit Gottes. Als die Fundamente gelegt wurden, weinten viele der Älteren, weil sie viel kleiner waren als die des Tempels Salomos. Ob sie nur deshalb weinten oder vielleicht, weil ihnen schmerzlich bewusst war, dass das Eigentliche, die Gegenwart Gottes, fehlte. Da kann man auch das Heulen kriegen. Und wenn du so willst, dann war dieser zweite Tempel vielleicht nichts anderes als so ein geistliches Notstromaggregat. Gerade für die grundlegenden, rudimentären Dinge, für den Umgang mit Gott noch tauglich, aber das Eigentliche, das fehlt. Und dann nimmt das Neue Testament den Faden aus dem Alten, dieser Prophetien, auf. Und da haben wir überraschenderweise im Rahmen der Weihnachtsgeschichte zum ersten Mal die Rückkehr der Herrlichkeit Gottes. Und sie kommt zu den Hirten auf dem Feld. Und das ist ein lustiges Paradoxon, nicht? Hirte war damals kein geachteter Beruf mehr. Die Hirten waren kultisch unrein, untauglich, konnten am Opferdienst, am Tempeldienst gar nicht teilnehmen, hüteten aber bei Bethlehem die Herden, die im Tempeldienst von den Hochpriestern gebraucht wurden. Habt ihr es? Ja. Und ausgerechnet zu diesen Desperados, zu diesen Outlaws, da kommt die Herrlichkeit als erstes zurück. Johannes Evangelium erklärt uns dann, dass Jesus Christus Mensch wurde und unter uns zeltete. Und es ist bewusst dieses Wort gewählt, das Keno, das erinnern sollte, dass er jetzt eigentlich das Zelt war. Das ist eine Anknüpfung an das Zelt des Bundes, die Stiftshütte. Er ist in seinem Leib der neue Tempel, die Behausung Gottes, der Ort seiner Gegenwart in dieser Welt. In ihm zeltete Gott wieder unter den Menschen und das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Er war der Immanuel, Gott mit uns. In ihm war der Himmel wieder auf die Erde gekommen. Und damit ist natürlich auch klar, dass der alte Tempel und vorher das Zelt des Bundes die ganze Zeit schon auf ihn hingedeutet hatte. Matthäus 27 lesen wir, dass in dem Augenblick, wo Jesus starb, der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben an nach unten aus zerriss, als ob zwei gewaltige Hände ihn gepackt hätten. Aber auch da würde ich sagen, genauer hinschauen. Man sagt immer, jetzt ist der Zugang zu Gott frei. Dumm ist nur, da wo man angeblich hinkommen könnte jetzt zu Gott, da ist er gar nicht. Er ist ja nicht da in diesem Tempel. Gott wohnt nicht in Häusern, die von Menschenhand gemacht sind. Gott ist längst Ausbrecher geworden. Er hat sich längst eine neue Bleibe gesucht, nämlich das Herz des Menschen. Gott hat Wohnung genommen, aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Er wohnt in der Gemeinde. Er wohnt in den Herzen der Gläubigen. Er wohnt in den Christen, ist in ihren Herzen, im Glauben gegenwärtig. Da ist er eingezogen. Das ist jetzt seine Behausung. Und das ist jetzt wieder die Berufung der Gemeinde, dass wenn die Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben da ist, dass sie den Himmel auf die Erde bringen. Nein, es geht nie bloß um brav sein, obwohl das auch durchaus angenehm ist. Ich schätze brave Leute, anständig sich im Benimm geben und so weiter. Es ist alles gut, nichts falsch dran, aber das Ziel der Dinge ist es nicht. Es geht nicht darum, uns brav zu machen, sondern es geht uns begreiflich zu machen, dass wir die Bleibe Gottes in dieser Welt sind. Das Haus für Gott in der Welt, der Ort seiner Gegenwart. Und jetzt könnte man noch reifen, Hinweisen aufgreifen. Wir sind eben der Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt. Und das, was im Alten Testament oft nur zeitweilig und punktuell erfahren wurde, Gottes Herrlichkeit und sein Angesicht sehen, das wird zu unserem täglichen Vorrecht. Und wenn dann Jesus wiederkommt, ist die letzte Stufe erreicht, die neue Stadt Gottes wird ein perfekter Würfel sein, so wie früher das Allerheiligste ein Kubus gewesen ist. Und da wird uns gesagt, die ganze Welt, die ganze schöne neue Welt wird ein gigantisches Allerheiligstes sein, erfüllt von der Gegenwart Gottes, eine Neuauflage des Garten Eden. Und dann haben wir Jesus und sehen ihn von Angesicht zu Angesicht, wieder und wieder und für immer und immer. Das wäre das eine kurze Geschichte des Tempels, eine kurze Geschichte der Herrlichkeit. Das zweite, in Christus vollkommen sein, denn darüber redet Paulus auch in diesem Text. Wir dürfen uns Gedanken machen über die Herrlichkeit der Vollkommenheit. Soll es darum gehen, wie die Herrlichkeit seiner Gegenwart sich in uns auswirkt. Und das hat Paulus als Lebensaufgabe übertragen bekommen. Und alles verkündigen, das steht im Griechischen ein Wort, das heißt so viel es wie feierlich verkündigen, mit Gewicht verkündigen. Alles ermahnen, dringlich daran erinnern, dringlich darauf hinweisen und alles lehren, das soll dem einen dienen, einen jeden Menschen vollkommen darstellen in Christus. Und das Darstellen ist ein Wort, das hat die Bedeutung, jemanden zur Verfügung stellen. Das ist der Beiklang, verfügbar sein für die Darstellung Jesu in dieser Welt. Also er soll Menschen unterweisen, dass sie Christus verfügbar werden, ihn in dieser Welt darzustellen. Und jetzt muss man dieses Wort vollkommen ein bisschen erklären. Vollkommen, aber noch nicht vollendet. Also, wir sind noch nicht fertig. Der Endzustand ist noch nicht erreicht. Das Werk Jesu an uns und in uns ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind in einem Wachstumsprozess, der auf Vollendung zusteuert. Aber am Ziel sind wir noch nicht. Vollkommen in Christus bedeutet nichts anderes als ganz und gar in ihn hineinversetzt, mit ihm umkleidet, völlig von ihm eingehüllt. Sein makelloses, tadelloses Leben wird uns zugerechnet. Gott sieht uns in Christus in seiner Sündlosigkeit. Wir tragen ein Kleid an uns, das ist sauber, ohne jeden Flecken. Und damit sind wir so beschaffen, dass wir vor Gott erscheinen können. Vollkommen bedeutet weiters komplett und vollständig sein. Nichts anderes ist gemeint als, wenn jemand vollkommen ist, dann ist es wieder ein vollständiger, ein kompletter Mensch. Und das, was den Menschen zum Menschen machte in der Schrift, am Anfang, das war der Geist Gottes in ihm, der Odem, das Leben Gottes in ihm. Gott im Menschen machte den Menschen zum Menschen. Vollkommen ist jetzt ein Mensch, weil der Geist zurückgekehrt ist, weil Christus wieder in ihm wohnt, Wohnung genommen hat, in meinem Herzen wohnt. Jetzt bin ich wieder vollständig, jetzt bin ich wieder komplett, jetzt ist wieder das Leben da, das ich brauche, sein Einziehen, er in mir. Und Christus ist die Hoffnung, dass die Herrlichkeit, die Gott uns verleihen möchte, Wirklichkeit wird. Er ist eingezogen in uns. Jetzt sind wir wieder komplett. Noch nicht fertig, aber vollständig. Noch nicht vollendet, aber er ist da. Und das macht uns zu ganzen Menschen. Und wenn er da ist, heißt das natürlich auch, er hat eine ganze Menge mitgebracht. Paulus redet im Text auch vom herrlichen Reichtum dieses Geheimnisses. Reichtum, Plutos, Fülle, Überfluss, mehr als genug. Im gleichen Brief wird er noch sagen können, in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Und zwar nicht zwei von 10 Teilen, sondern alles. Er hat alles mitgebracht. Und wenn er einzieht bei uns, dann ist auf einmal auch in uns gegenwärtig eine gewaltige Fülle an Liebe, an Weisheit, an Kraft, ein buntes Strauß an liebenswerten Eigenschaften. Alles Gute und Schöne ist mit ihm gegenwärtig. Er ist in uns hineingekommen, hat alles mitgebracht, damit wir es ausgeben. Ich mache noch ein paar kleine Hinweise auf dieses Prinzip, was das heißt, dass er da in mir ist. Das heißt zum Beispiel nach Römer 4, Vers 17, Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Ich liebe diese Übersetzung. Er ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und du kannst mit jedem Mangel, mit jedem Manko, mit jeder Macke bei ihm antanzen. Und er wird sagen, was immer dir fehlt, ich hab's in überreicher Fülle. Du sagst, ich bin kalt, sagt er, ich bin ein Glutofen an Liebe. Du sagst, Gott, ich bin zu hitzig, sagt er, ich bin ausgesprochen cool. Du sagst zu Gott, ich bin müde, sagt er, ich bin ewig wach. Gott sagt, du sagst zu Gott, ich bin alt, er sagt, ich bin ewig jung. Du sagst, Gott, ich bin zu jung, sagt er, ich bin uralt. Und wenn du zu ihm sagst, Gott, ich bin zu dumm, sagt er Amen dazu, wir sind uns endlich mal einig. Er ruft dem, was nicht ist, dass es sei. 2. Mose 3, Geschichte am Dornbusch. Das ist eine eigene Predigt wert, aber die eigentlich entscheidende Aussage ist in einem Satz zusammenzufassen. Mose lernt an diesem brennenden Busch, der brennt und doch nicht verbrennt, dass der Busch nur das Feuer tragen, niemals aber erzeugen muss. Und dann wird auch aus ihm, der schon ein bisschen ein welker Strauch auch geworden ist mit 80 Jahren, noch einmal jemand, der das Feuer Gottes trägt. Und gelernt hat, es nicht aus sich zu produzieren. Und dann gibt es noch einen Vers, den liebe ich im Zusammenhang mit Vollkommenheit besonders. Steht im Matthäusevangelium in der Bergpredigt, Kapitel 5, Vers 48. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und da legen wir gleich einmal vorsichtshalber die Ohren an, dass es vorbeirauscht. Manche rufen nach einer Schere, andere greifen zum Tippex. Hast du das wirklich so gemeint, Jesus, vollkommen wie der Vater im Himmel? Ja, und wenn, was heißt denn? Es ist ganz einfach. Was ist denn die Vollkommenheit eines Vaters, dass er Leben gibt? Was ist die Vollkommenheit eines Kindes, dass es Leben empfängt? Was ist die Vollkommenheit eines Schöpfers, dass er schafft? Die Vollkommenheit des Geschöpfes ist, dass es sein Geschaffensein akzeptiert. Die Vollkommenheit des Meisters ist, dass er sich auskennt. Die Vollkommenheit des Jüngers ist, dass er keine Ahnung hat. Aber alles empfängt. Was ist das Geheimnis in der Geschichte? Vollkommen wie der Vater im Himmel. Er hat das Leben gegeben. Eure Vollkommenheit besteht darin, es empfangen zu haben. Und so besteht die Vollkommenheit eigentlich in Bedürftigkeit. Und Wachstum ist, und das haben wir schon angedeutet, vermehrte Abhängigkeit. Ja, und natürlich Paulus in Kolosser 1, 29, nicht? Ich mühe mich auch ab. Und ringe in der Kraft dessen, der kräftig in mir wirkt. Aber dann gibt es noch eine interessante Bedeutung von diesem Vollkommen. Da steht im Griechischen das Wort Teleos. Und dieses Teleos bedeutet ganz, ungeteilt, nicht länger gespalten. Wie komme ich da drauf? Und Paulus schreibt in griechischer Sprache, Koine. So konnten viele im Römischen Reich seine Briefe lesen und verstehen. Und er verwendet das griechische Wort Teleos und das wird in den meisten Bibelübersetzungen mit vollkommen eben wiedergegeben. Sachlich ist das richtig und es kann doch in die Irre führen. Wenn wir lesen, dass Paulus sich dafür einsetzt, dass Menschen in Christus vollkommen werden, dann verleitet das vielleicht zu der Annahme, dass Paulus wollte, dass wir moralisch unbescholtene Menschen werden, beinahe perfekte, brave, jeden Fehler vermeidende und über jede Versuchung stehende, abgeklärte, fromme Christen. Aber das ist gar nicht das Leben, das Gott von uns in erster Linie erwartet. Viele haben sich abgemüht im Krampf um die fromme Vollkommenheit und nicht wenige sind daran zerbrochen. Was steckt denn wirklich dahinter? Paulus schreibt, sagte ich, in griechischer Sprache, aber sein Denken, sein Welt- und Menschenbild war eindeutig tief im hebräischen Denken verwurzelt. Man könnte uns sagen, was Paulus uns vorlegt, ist hebräisches Denken in griechischer Sprache. Und wenn Paulus von Teleos redet, dann hat er die Bedeutung des entsprechenden hebräischen Wortes im Hinterkopf oder vor Augen, Tamim. Und Tamim heißt ganz und ungeteilt. Also es geht hier gar nicht um ein Vollkommenheitsideal, um irgendeine Form von Perfektionismus. Es geht darum, dass wir in Christus ganz werden. Dass etwas Zerbrochenes, Geteiltes oder Getrenntes wieder zu einer Einheit zusammengefügt wird. Natürlich gehört dazu die Aufhebung des Bruchs zwischen Gott und Mensch, eines großen Themen der Bibel, das nennen wir Heil. Aber dann, wenn ein Mensch zum Glauben an Christus findet, fängt die Erneuerung des von der Sünde zerrissenen, geteilten Menschen an. Und Christus beginnt, ihn zu einem ganzen ungeteilten Menschen wiederherzustellen. Und dafür müht Paulus sich ab. Denn das ist der schwierigste und langwierigste Prozess, Geist und Seele wieder zusammenzubringen und zu verhindern, dass das Fleisch unsere Seele missbraucht. Und ich sage da gleich dazu, im Grunde ist es ein Riesenfass. Da bräuchte man mehr als eine Tagung. Ich kann nur auf die Problematik aufmerksam machen. Vielleicht setzt den einen oder anderen auf diese Fährte. Aber die entscheidende Grundeinsicht ist folgendes. Wenn wir nämlich zum Glauben kommen, bekommen wir keine neue Seele. Wir müssen mit der Seele glauben, die wir geworden sind. Und sich mit der Seele zu beschäftigen, das ist bei manchen Christen schon leicht verdächtig. Dabei, wir reden ja von Seelenheil und meinen damit nicht nur, dass die Seele in das ewige Heil wandern darf, sondern dass die Seele wieder heil wird. Wir reden von Seelsorge, schon aufgefallen? Wir sagen nicht Geistsorge und trotzdem ist in der Seelsorge so oft Geistliches das Thema. Manche haben ein bisschen Probleme mit der Seele, denn sie besteht aus einem schwer zu entwirrenden Knäuel von guten und weniger hilfreichen Emotionen. Oh ja, das ist ein Verwirrspiel. Eine Freud-Biografie, ich glaube von Irving Stone, hat man geheißen, der Seele dunkle Pfade, falls jemand mal gelesen haben sollte. Doch manche unserer Ziele und Absichten sind lauter und motivieren uns zu guten Taten. Andere sind eher fragwürdig und führen dazu, dass wir uns selbst und anderen schaden. Manches von dem, was ich mir wünsche und begehre, ist so von Gott in mich hineingelegt. Andere Verlangen machen mich zu einem egoistischen, ruhelosen Menschen. Alles in der gleichen Seele. Ein und dieselbe Kiste. Manches von dem, was ich denke, ist gut, wahr und konstruktiv. Anderes ist fehlgeleitet, gemein, vielleicht sogar niederträchtig. In unserer Seele wohnt immer beides. Regungen, die Gott so gewollt hat, und Regungen, die ihre Wurzeln in unserem selbstsüchtigen Wesen haben. Es mischt sich also bei uns Gutes mit Ungutem. Es gibt keinen, der nur reinste Motive hat, wenn er etwas für Gott tut. Ein Musiker, der im Gottesdienst spielt, kann von dem Wunsch getrieben sein, sich selbst darzustellen und Anerkennung zu bekommen. Ich rede nicht von Peter Krust, der kommt erst beim nächsten Satz zur Sprache. Gleichzeitig ist da auch der Wunsch in seinem Herzen, Gott und Menschen mit seiner Musik zu dienen. Das ist unsere Seele, gell? Ein Bündel von schönen, guten, gottgewollten Eigenschaften und gleichzeitig ein Bündel an Hässlichkeiten, unguten Regungen. In derselben Seele finden sich Wahrheit, Schönheit, Gottebenbildlichkeit und gleichzeitig eben auch Lüge, Verzerrung und Niedertracht. Was tun? Ja, ungeteilt leben. Ungeteilt glauben heißt womöglich, nicht, dass wir unsere Seele von den Regungen und Empfindungen entrümpeln, die uns unangenehm sind oder unpassend erscheinen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir brauchen uns nicht zu verbessern. Gott will das tun. Ungeteilt vor Christus leben, das heißt, dass wir Gott nicht länger vorenthalten, was sich da so in unserer Seele tummelt und abspielt. Ich kann frei vor ihn hintreten. Und ich sage dabei nichts Neues. denn er kennt, weiß und sieht sowieso alles. Und so ist es eine Einladung, vollkommen zu sein, ungeteilt zu leben, ganz zu leben, dass wir uns mit allem, was in unserer Seele ist, dass wir uns da vor Gott öffnen, uns vor ihm ausbreiten. Ungeteilt glauben heißt nicht mehr trennen zwischen geistlichen Frömmigkeit und der Seele. Und wer es lernt, seine Seelen, was hier in ihr ist, offen zu leben, der lebt ungeteilt und glaubt ungeteilt. Ungeteilt glauben heißt, dass die Seele Erneuerung erfährt, die sie braucht, und Gott beginnt, sobald wir ihm das erlauben, sich um sie zu kümmern. Er wird sie liebevoll korrigieren, verändern und in gute Bahnen lenken. Und gleichzeitig wird er die guten Seiten unserer Seele festigen. Wie können wir diesem Wirken Gottes an uns Raum geben? Drittens und letztens, ein Ansatz zu einer Auflösung. Im Römerbrief steht im 6. Kapitel, ab Vers 11, so auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus. Und so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, leistet seinen Begierden keinen Gehorsam, gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder gebt Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Und das ist eine interessante Sache, dass hier dieses ihr und euch oder eure sterblichen Leiber oder eure Glieder, das sind so Synonyme für unsere ganze Persönlichkeit. Alles, was wir so sind, alles, was an uns dran ist, alles, was so zu uns gehört, alles, was uns ausmacht, alles, was ich bin, ich bringe es zu Gott. Ich bringe ihm mein Erbe, er kriegt meine Gene. Keine Ahnung, was da alles zusammengepanscht wurde im Laufe der Zeit. Ich bringe ihm meine Geschichte. Ich bringe ihm meine Prägung. Ich bringe ihm die Muster, die ich gelernt habe, das, woran ich mich gewöhnt habe, was ich oft für richtig halte sogar und doch falsch ist. Paulus macht hier Mut und sagt, wenn ihr vollkommen sein wollt, dann hört auf, eure Seele für euch zu behalten und das mit euch selber nur auszumachen, sondern liefert es bei Gott, da bringt es bei ihm, es soll in seine Hand kommen und er wird damit umgehen. Aber wie gesagt, nicht allen ist dieser Gedanke geheuer, dass Gott mit mir mal meine Lebensgeschichte anschaut. Oder dass er sich einmal mit meiner Persönlichkeitsstruktur beschäftigt. Oder dass er sich mit dem beschäftigt, was ich an Mustern und Prägungen unterwegs aufgelesen habe. Und dass ich lernen darf, vor ihm zu meinen Grenzen zu stehen, mich meiner Stärken zu freuen und meine Gaben genießen, aber auch wissen, da gibt es Grenzen. All das, was ich bin, dass er das in die Finger kriegt. Ihr, euch, eure Glieder, eure Prägung, eure Herkunft, euer Erbe, eure Geschichte, euer Elternhaus, eure Herkunftsfamilie, all das zu Gott hinbringen. Denn es gibt natürlich schon auch das eine, dass wir ganz viele Leute haben, die sind zwar geistlich solche großen Köpfe und seelisch solche Krümel. Und du kannst Leute haben, die können vor 120 oder 180 Leuten flammend reden, aber zu Hause bei der Ehefrau kriegen sie den Mund nicht auf. Und du kannst Leute haben, die ihr versessen sein auf Wahrheit, wo das nur kaschiert, dass sie eigentlich machtbewusst sind. Und. Jetzt könnte man in der Symptomatik da endlos fortfahren. Es gibt Leute, die keine Kritik vertragen. Es gibt Leute, die das nicht aushalten, wenn man sie in Frage stellt. Es gibt Leute, die können keine Konflikte lösen. Die können nicht darauf achten, dass bei jedem Konflikt, wenn es irgendwie geht, eine Win-Win-Situation anzustreben ist. Nein, die müssen ihr Ding durchziehen und. Das heißt, wir haben ganz vieles, wo wir vom Seelischen her sagen müssen, da haben wir Defizite. Da sind wir nicht reif geworden. Und da darf man sich mal anfangen, den Kopf drüber auch zu machen. Allerdings, und das ist meine Erfahrung, auch die Erfahrung meiner Geschichte gewesen, wenn ich Christus als Herr und mein Leben habe und wenn ich alles, was ich bin, in seine Hände lege und sage, Herr, das ist jetzt der Scherbenhaufen, der ist deine Angelegenheit. Sortier du aus. Wenn er mein Herr und mein Leben ist, dann weiß ich auch, ich bin nicht nur das Ergebnis meiner Vergangenheit. Ich bin auch das, was Christus aus mir macht. Ich bin nicht Sklave meiner Geschichte, sondern ein Kind der Zukunft. Und was mit ihm vor mir liegt, das prägt mich stärker als alles, was ich hinter mir habe. Und wo ich mit ihm hingehe, ist wichtiger als das, wo ich herkomme. Und du kannst werden wie er, weil er in dir ist. Und alles, was er ist, kann ich sein, weil er in mir ist. Und alles, was er mit mir noch vorhat, ist immer größer und stärker als alles, was ich hinter mir habe. Wenn Gott mein Herr und Meister ist, dann geht es mir, so wie es dem David gegangen ist, gemeint nicht der biblische David, sondern die Skulptur. Habt ihr vor eurem geistigen Auge ja diesen David von Michelangelo? Das war ein tolles Ding, ne? Das war ein großer, 4,20 Meter langer, überdimensionaler Block. Der war gekrümmt. Der hatte gefährliche Eiseneinsprengungen. Andere hatten schon daran herumgepfuscht, uns wieder aufgegeben, entnervt. Und die Stadt Florenz hatte diesen Block für eine Kolossalstatue ausgeschrieben und David geht eines Morgens hinaus in diese Steinbrüche bei Settignano und da sieht er diesen Block im Morgenlicht liegen und das sagt er später, da hatte er eine Vision. Er sieht, was in diesem schwierigen Block, kein optimales Ausgangsmaterial, er sieht, welche Gestalt in diesem Block verborgen ist. Er lässt den Block in seine Werkstatt hinunterbringen und arbeitet ein halbes Jahr oder länger. Rastlos legt er Hand an und das Ergebnis ist dann diese tolle Statue des David, die in Florenz dann in der Akademie steht, nicht in den Uffizien. Wird es auch immer wieder hingesetzt, aber es stimmt nicht. Später hat man ihn gefragt, ob es schwierig gewesen wäre, diese Statue zu machen. Er hat gesagt, nö, künstlerisches Understatement. Ich musste nur das Überflüssige wegmachen. Aber genau das ist, wenn Gott mein Herr und Meister ist, dann kommt es nicht darauf an, was er vorfindet, sondern es kommt darauf an, was er daraus machen kann. Und in der Hand Gottes wird jedes Leben, das sich ihm erlaubt, zu einem Meisterwerk. Ein Werk, das die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Wenn man sich angewöhnt, ganz und ungeteilt vor ihm da zu sein und ihm alles anvertraut, von der Geschichte, mein Erbe, meine Prägungen, meine Erziehung, das Umfeld, aus dem ich stamme, die Kultur, in die ich hineingeboren bin. Ich sage, Gott, das kannst du alles haben. Er sagt, ja, gib her, wir schauen uns das einmal an. Und du wirst sehen, was ich daraus mache. Du wirst in meiner Hand ein Meisterwerk. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, das ist die gute Nachricht. Du in uns, das ist die Hoffnung, dass die Herrlichkeit, die dein Vater für uns beabsichtigt hat, dass die jetzt tatsächlich Wirklichkeit wird. Und dass wir Menschen sind, die dich in dieser Welt verkörpern und darstellen. Und dazu lädst du uns ein, dass wir alles, was wir sind, bringen, dir hinhalten und wir uns von dir zeigen lassen, was du daraus machen kannst, wie wir damit umgehen. Und dass wir es nicht selber schaffen müssen, sondern durch dein Leben in uns und deine Gegenwart in uns wissen dürfen. Nicht, was wir mitbringen, ist entscheidend, sondern was du daraus machst, darauf kommt es an. Und dafür danke ich dir. Amen.